Ich habe das Buch überschrieben mit die Auslegung des Gesetzes für die neue Situation und die Bundeserneuerung. Ja, die Auslegung des Gesetzes, darum geht es im 5. Buch Mose, die Auslegung des Gesetzes für die neue Situation und für die Bundeserneuerung. Ich mache nochmal einen ganz kurzen Überblick, weil wir jetzt das letzte Buch von Mose haben, was ich auch immer wieder bei den letzten Buchzusammenfassungen gebracht habe, nämlich das erste Buch Mose, es zeigt uns den Segen Gottes und auch den Verlust dieses Segens durch die Rebellion von uns Menschen. Dann kommen wir ins zweite Buch Mose und sehen dort, wie Gottes Volk erlöst wird aus dieser Sklaverei, weil sie den Segen verloren haben. Ja, werden sie aus dieser Sündenknechtschaft erlöst. Ja, eben aus Ägypten, aber natürlich auch immer dieses Bild dann für uns aus der Knechtschaft der Sünde heraus, aus dem Sklavenland werden wir erlöst. Das dritte Buch Mose beantwortet dann die Frage, wie können jetzt solche sündigen Menschen wie wir in Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott sein, der ein verzehrendes Feuer gegenüber Sünde ist? Wie kann das funktionieren? Ja, Gott hat sündige Menschen erlöst. Wie kann das jetzt zusammenkommen? Und die Antwort ist, es geht durch Rechtfertigung. Und zwar, indem durch Opfer Rechtfertigung geschieht. Das vierte Buch Mose zeigt uns dann das Leben Israels in der Wüste mit ihrem Versagen, aber auch mit der Erziehung Gottes, mit dem, dass er an ihnen wirkt. Ja, es geht hier also um die Heiligung an diesem Volk, die Heiligung als ein Prozess, den Gott immer mehr und mehr wirkt. Und es ist so das vierte Buch Mose, das Leben Israels in der Wüste, ist so das Pendant bei uns, nämlich mit unserem Leben als Pilger hin zum verheißenen Land, hin in die Ewigkeit. So sind sie hin ins verheißene Land nach Israel gepilgert. Ja, und auch wir, ja, wir haben ja diese Hoffnung, dass wir im verheißenen Land beim Herrn ankommen. Und das ist so das vierte Buch Mose. Und in diesem Prozess heiligt Gott uns. In unserem Leben hier heiligt er uns. Und dann kommen wir jetzt heute ins 5. Buch Mose. Und da lässt Gott so die Geschichte dieses treuen Gottes mit seinem untreuen Volk, lässt er nochmal so diese Geschichte Revue passieren. Eigentlich so fast nochmal 1. bis 4. Buch Mose zusammen und legt ihnen das Gesetz aus, um jetzt für die Zukunft im verheißenen Land fit zu sein. Weil die Generation, die das Gesetz bekommen hat, die war ja gestorben. Und der zweiten Generation erzählt jetzt alles nochmal und will ihnen damit einiges sagen und legt ihnen das Gesetz aus, dass sie da fit sind für die neue Situation, die jetzt kommt. Ja, die Generation, die kennt ja nur Wüste. Immer nur Wüste, Wüste, Wüste. Und jetzt kommt was Neues. Ja, jetzt kommt das verheißene Land. Und jetzt, wie sollen sie da umgehen? Darum geht es dann im 5. Buch Mose. Nur so ein paar Infos als Hintergrund. Es gibt ja auch den Namen Deuteronomium für das 5. Buch Mose. Das ist so der griechische und auch lateinische Name und bedeutet zweites Gesetz. Deuteronomium, das zweite Gesetz. Und das beruht auf der griechischen Übersetzung von 5. Mose 17, Vers 18, wo der König aufgefordert wird, also wenn sie mal einen König haben, dann wird der aufgefordert, sich das Gesetz abzuschreiben, ja, sodass er täglich drin lesen kann und sich danach richten kann. Ja, sodass er nicht jeden Tag dann irgendwo in den Tempel oder halt zu den Priestern gehen muss, um dort sich das Gesetz zu lesen, weil das durfte er eigentlich nicht, eben in die Stiftshütte rein, in den Tempel, sondern dass er sich eine Kopie macht, ja, also quasi ein zweites Gesetz, sollte sich der König machen. Und von dem her ist dieser Name auch ein Stück weit gerechtfertigt. Man darf es nur nicht so verstehen, dass jetzt 5. Mose einfach nur eine Kopie vom Gesetz wäre, ja, weil dann könnten wir es auch weglassen, das hätten wir in 2., 3. Mose und so weiter. Es ist nicht einfach nur eine Kopie, sondern eine ganz gezielte Auslegung vom Gesetz und eine Anwendung vom Gesetz. Und es werden hier einige Gesetze vorgestellt, oder beziehungsweise gar nicht so richtig gesagt, aber wenn man sich das da ein bisschen anschaut, dann merkt man, okay, dieses Gesetz steckt dahinter, aber jetzt wird es für eine ganz konkrete Situation wird's angewendet. Und sehen wir bei ein paar Gesetzen, wie sollten die konkret angewendet werden? Also nicht einfach nur eine Kopie. Der hebräische Name, der heißt Debarim. Und das ist einfach, das bedeutet einfach nur Worte, weil so fängt dieses Buch an. Das fängt ja an, dies sind die Worte. Ja, so steht's. So fängt bei mir das 5. Buch Mose an, dies sind die Worte. Ja, und die Hebräer, die haben einfach nur nach dem dieses Buch genannt, und es ist auch sehr passend, weil das 5. Buch Mose ist fast komplett nur eine einzige Predigt von Mose. Und von dem her sind es wirklich viele, viele Worte. Ja, also dieser Name Worte passt ziemlich gut. Es ist nicht unbedingt so viel Geschichte oder so, sondern viele, viele Worte. Oder beziehungsweise die Geschichte halt in der Predigtform. Mose predigt ihnen hier wahrscheinlich richtig, richtig lang. Ja, das war nicht nur eine Bibelstunde, die er hier, also von der Stunde her, die er hier gehalten hat. Und noch eine Sache, das 5. Buch Mose ist im Neuen Testament ein sehr, sehr wichtiges Buch. Nur die Psalmen und Jesaja werden öfters im Neuen Testament zitiert. Und Jesus zitiert am häufigsten aus dem 5. Buch Mose. Ja, von keinem anderen Buch hat er mehr zitiert als aus dem 5. Buch Mose. Ja, das ist da im Neuen Testament, so von den Zitaten her, ein sehr, sehr zentrales Buch. Also das so als ein paar Hintergrundinfo über das Buch. Dann noch kurz zu den Einleitungsfragen. Nicht nur ganz, ganz kurz, das haben wir ja schon bei den anderen Büchern Mose behandelt. Nur noch mal kurz, der Autor war ja Mose. Aber gerade wegen 5. Buch Mose wird es zum Beispiel manchmal von ein paar Leuten bezweifelt, weil im letzten Kapitel, nämlich in Kapitel 34, da steht was vom Tod Moses und was noch danach passiert ist. Ja, und dann wird gesagt, ja, es kann ja Mose nicht geschrieben haben. Hat er höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich denke jetzt nicht, dass der Geist ihm das schon prophetisch gesagt hat und das aufgeschrieben hat, was natürlich auch möglich wäre, aber ich denke einfach, Josua hat es hinzugefügt oder sogar Josua war allgemein der Schreiber von Mose. Ja, dass wenn es hier heißt, und Mose schrieb auf, dass Mose das dann Josua diktiert hat und Josua das sowieso allgemein geschrieben hat und dann einfach nur noch das letzte Kapitel angehängt hat von dem Tod Moses. Und somit ist natürlich trotzdem Mose der Autor, von dem das ganze Buch stammt, und beziehungsweise die ganzen 5 Bücher, die ganze Tora, dass sie von ihm stammt. Kurz zum Inhalt. Nur mal ganz grob den Inhalt auf den Punkt gebracht, bevor wir nachher die einzelnen Dinge durchgehen, die einzelnen Aussagen. In Vers 5 vom ersten Kapitel, da wird uns einiges über den Inhalt gesagt. Das könnt ihr mal gerne aufschlagen. Vers 5 im ersten Kapitel, da heißt es, jenseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht diese Predigt los. Ja, und die geht 30 Kapitel lang, diese Predigt. Ja, also es heißt, er hat das Gesetz ausgelegt. Das Gesetz, das er vor circa 40 Jahren von Gott bekommen hat, das legt er jetzt für die zweite Generation von dem Volk aus, sodass sie dann für ihre Situation jetzt im verheißenen Land das wissen. Von dem her haben wir nicht einfach bloß eine Wiederholung, sondern wir haben eine Auslegung mit vielen, vielen neuen Aspekten. Ja, gerade im 5. Buch Mose werden viele Gesetze erstmal erläutert, werden ein bisschen in den Alltag rein erzählt, wo man dann merkt, okay, darum geht's zum Beispiel bei dem Gesetz. Von dem her, Mose, er kontextualisiert hier das Gesetz. Ja, er passt es ihrem neuen Kontext an. Und zwar der neue Kontext ist nicht mehr Wüste, sondern das neue Land. Ja, wichtig dabei ist eine Sache. Er verändert oder relativiert niemals das Gesetz. Und das ist eine wichtige Lektion auch für uns. Ja, wenn wir uns Gottes Wort anschauen, und das wurde ja manches in eine Situation vor 2000 Jahren reingesagt. Das hier jetzt in eine Situation vor fast 3500 Jahren. Ja, manches ist bei uns einfach anders. Ja, damals sind keine Autos gefahren, heute fahren sie überall. Ja, deswegen, wir lesen nichts über Autos. Aber wir können vielleicht manche Dinge im Umgang damit lernen, indem wir das, was hier drin steht, auf unsere Zeit heute anwenden. Aber das Wichtige ist, dass Mose es hier niemals verändert oder relativiert. Und das ist auch für uns dann wichtig, wenn wir Gottes Wort für uns heute anwenden, was manchmal nicht ganz eins zu eins ist, wie es eben damals war, dann dürfen wir es niemals relativieren, dieses Wort. Und das ist auch wichtig für ja, manche theologischen Debatten, die da über die Kontextualisierung geführt werden. Verändere Gottes Wort niemals. Ja? Geh niemals irgendwie da einen Schritt zurück, einen Schritt dahinter. Sondern schau einfach, was heißt es für die neue Situation. Von dem her haben wir hier eine Auslegung von dem Mose, der das Gesetz bekommen hat. Er selber legt uns das Gesetz aus und fasst uns somit 1. bis 4. Mose zusammen. Das heißt, wir können prüfen, haben wir diese 4 Bücher richtig verstanden? Ja, in einem gewissen Sinn können wir das hier überprüfen. Wir haben es zwar immer noch mit dem mosaischen Gesetz zu tun, unter dem wir ja, wenn wir zu Christus gehören, nicht mehr stehen, weil er es für uns erfüllt hat. Wir haben es mit diesem Gesetz zu tun, was er schon erfüllt hat. Aber dieses Gesetz, es spricht ja vom Evangelium. Und deswegen ist es für uns heute genauso wichtig und kann genauso viel aussagen wie ein Buch im Neuen Testament. Schlag dazu mal kurz Römer 3, Vers 21 auf. Wo uns was über das Evangelium und das Gesetz gesagt wird. Da heißt es Römer 3, 21: Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also Gott hat seine Gerechtigkeit der Welt gezeigt, ja, und zwar ohne Gesetz. Ja, wir können ohne Gesetz können wir diese Gerechtigkeit in Christus bekommen, nämlich durch das Evangelium. Aber dann sagt er weiter, aber diese Gerechtigkeit wurde bezeugt durch das Gesetz und durch die Propheten. Ja, also das Gesetz, das uns, unter dem wir erstmal nicht mehr stehen, dieses Gesetz, es bezeugt die Gerechtigkeit Gottes, es bezeugt die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben, es bezeugt das Evangelium. Und deswegen ist es für uns genauso wichtig, darin zu lesen und das auch darin dann auch das Evangelium zu sehen. Und auch deswegen, Gott hat sein Wesen ja nicht verändert, er hat seinen Willen nicht verändert und deswegen können wir auch hier in dieser Auslegung des Gesetzes viele Anwendungen für uns heute sehen. Ja, wir müssen es halt nur richtig verstehen. Ja, wir müssen es geistlich auslegen. Nicht einfach nur, wo es heißt, okay, du sollst das und das, dann mach das und das. Sondern wir müssen verstehen, was will Gott damit? Was hat Christus darin schon erfüllt? Und was kann es aber trotzdem noch für mich denn heute heißen? Und wo wir trotzdem vieles über Gottes heiligen Charakter sehen und dann vieles trotzdem auch so tun dürfen. Aber immer vorsichtig, weil wir haben eine andere Voraussetzung. Ja, wir stehen unter einem anderen Bund, nämlich unter dem neuen Bund. Weil genau das war das Problem Israels. Schaut mal in Kapitel 29 zum 5. Buch Mose wieder. In Kapitel 29, Vers 3 sagt uns Gott in diesem Buch, dass Israel eigentlich ein Problem hat. Er sagt ihnen alles, was sie tun lassen sollen, aber dann sagt er ihnen Folgendes, Vers 3. Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören. Also er sagt ihnen lauter Dinge, die Gott fordert. Und dann sagt er, aber Gott hat euch noch gar nicht das Herz dazu gegeben, dass ihr es überhaupt tun könnt. Ja, dass ihr es überhaupt sehen könnt, dass ihr auch die Herrlichkeit darin seht. Gott hat euch dieses Herz nicht gegeben. Ihr habt ein Problem, ihr Israeliten. Ihr habt ein großes Problem. Ihr habt nämlich ein unbeschnittenes Herz. Ihr seid nicht wiedergeboren. Ihr habt nicht den Geist Gottes. Aber dann nur ein Kapitel später, 30, Vers 6, da verheißt er das. Da verheißt er dieses neue Herz. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Durch dieses neue Herz erst kann man Gott lieben. Sagt er schon hier. Ja? Da kann man so leben, wie es ihm gefällt. Eben durch dieses neue Herz, durch diese Beschneidung am Herzen. Das heißt, wir, die wir das haben, durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt, wir können Gott lieben, so wie es ihm gefällt, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herzen. Und von dem her, wir können auch das fünfte Buch Mose und allgemein das Gesetz, wir können es richtig verstehen und dann auch richtig anwenden, nämlich so, wie es Gott gedacht hat, nicht nach den Werken, sondern dass wir die Intention Gottes dahinter sehen. Das können wir aber nur durch seinen Geist. Aber den hat er hier verheißen und das hat sich schon lange erfüllt und wir dürfen das haben und deswegen ist es herrlich. Bevor wir jetzt reingehen in den Text, will ich euch kurz die Gliederung aufzeigen, dass man so ein bisschen grob eine Spur hat. Könnt ihr das weiterschalten, bitte? Genau, danke. Also wir haben nach meinem Verständnis drei Teile. Und zwar das erste ist ein Rückblick. Kapitel 1 bis Kapitel 4, Vers 43. Gibt Gott einen Rückblick, oder Mose gibt ihn, und sagt, was war, was ist schon passiert. Mit der Aussage, vergiss nicht, wo du herkommst, also aus welcher Situation du kommst, vergiss es nicht und was Gott schon an dir getan hat. Vergiss es nicht. Und es teilt sich dann wiederum in zwei Punkte, nämlich nur die ersten vier Verse. Ich will kurz erklären, warum ich das so eingeteilt habe, nämlich das fünfte Buch Mose ist ungefähr so aufgebaut wie ein Bund zwischen einem König damals, zur Zeit, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, der Bund eines Königs mit seinen Vassallen, also so einem Staat, der ihm untertan war, ja, den er nicht ganz eingenommen hat, aber der ihm untertan war. Ja, er hat mit ihm einen Vertrag geschlossen, einen Bund, ja, da hat man alles ausgegraben und das fünfte Buch Mose ist ungefähr so. Ja, es zeigt uns also den Bund Gottes, des Königs mit der zweiten Generation, über die er eben der Herr ist. Und deswegen haben wir bei dem ersten Teil, bei dem Rückblick, die ersten vier Verse, so eine Präambel, so eine kurze Einleitung mit einer historischen Einordnung, wo sind wir gerade? Und dann von Vers 5 bis Kapitel 4, Vers 43, haben wir so einen historischen Prolog, so eine historische Vorrede. Und das ist der erste Teil von der Mose-Predigt. Hier haben wir den ersten Teil. Dann kommt insgesamt der zweite Teil des Buches und das ist der größte, das ist ein Einblick. Gott gibt uns einen Einblick, nämlich was ist oder was gilt in seinem Bund. Und das geht von Kapitel 4, Vers 44 bis Kapitel 30, Vers 20. Und da ist ja die Aussage, vergiss nicht, wer du bist, und auch, was Gott von dir will. Ja, vergiss nicht, wer du bist, nämlich, dass du zu seinem Volk gehörst und was Gott von dir will. Und es gliedert sich so in drei Teile, nämlich zuerst mal haben wir die Bundesbestimmungen. Ja, von 4, Vers 44 bis Kapitel 26, Vers 19, das sind die Bundesbestimmungen. Was gilt jetzt in diesem Bund? Das ist der zweite Teil von der Predigt von Mose. Und da können wir wiederum so ein bisschen zwei Dinge untergliedern, nämlich Kapitel 5 bis 11 gibt erstmal so eine Grundlage plus allgemeine Bestimmungen von diesem Bund und dann Kapitel 12 bis 26 macht es speziell. Da werden dann spezielle Bestimmungen, spezielle Gebote gegeben. Dann kommt Kapitel 27 und 28, da wird uns der Segen und der Fluch von diesem Bund aufgezeigt. Das ist der dritte Teil der Predigt. Ja, also wir haben so eine Vorrede, wie kam es zu diesem Bund? Dann haben wir die Bestimmungen in diesem Bund, ja, so wenn man einen Vertrag schließt, okay, du machst das, ich mach das. Und jetzt werden aber der Segen und der Fluch aufgezeigt. Was passiert, wenn du diesen Bund hältst und was passiert, wenn du ihn nicht hältst? Und dann noch der vierte Teil von Moses Predigt, das Kapitel 29 und 30, das ist dann die Bundeserneuerung. Da wird dann dieser Bund mit der zweiten Generation erneuert. Und dann haben wir noch den dritten Teil, das ist der Ausblick, nämlich was kommt. Das ist dann noch Kapitel 31 bis 34 mit der Aussage, vergiss nicht, wo du hingehst und was Gott dir da bereithält. Und da haben wir noch in Kapitel 31 die ersten 13 Verse. Josua wird als Nachfolger eingesetzt und das Gesetz gelesen. Kapitel 31, 14 bis 32, 47 das Lied des Mose als Zeuge gegen Israel und dann noch den Rest des Moses Ende. Dann schauen wir direkt rein in das Buch, machen so einen kurzen Überblick, fangen an mit dem ersten Teil, den ersten vier Kapiteln, dem Rückblick. Ja, vergiss nicht, wo du herkommst und was Gott an dir schon getan hat. Die ersten vier Verse sind so die Präambel, die historische Einordnung. Und da wird uns ganz grob gesagt, ich lese uns mal die ersten zwei Verse. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat, jenseits des Jordan, in der Wüste, in der Ebene, Suf gegenüber, zwischen Paran und Tofel, Laban, Hazeroth und Dissahab. 11 Tage sind es vom Horeb auf dem Weg zum Gebirge Seir bis Kadesh Barnea. Also hier wird uns gesagt, wo befindet sich Israel gerade, in welchem Ort? Ja, Vers 5 sagt es nochmal, nennt es die Ebenen von Moab. Ja, das heißt, die waren so kurz vor dem Land. Ja, da, wo man gerade so dann eigentlich in das Land reingeht. Und somit schließt es direkt an das vierte Buch Mose an. Ja, das endet dort in der Ebene Moab und hier sind wir jetzt gleich weiter in der Ebene Moab. Kann man also an einem Stück lesen. Und wird gesagt, für diese Wanderung vom Sinai, wo sie das Gesetz bekommen haben, bis hierher braucht man eigentlich nur 11 Tage. Aber jetzt guck mal, Vers 3. Und es geschah im 40. Jahr, im 11. Monat, am 1. des Monats. Israel hat dafür also 39 Jahre, 11 Monate und einen Tag gebraucht, um dorthin zu kommen. Ja, statt 11 Tage also knapp 40 Jahre. So lange hat Israel gebraucht wegen diesem Ungehorsam. Und es ist auch bei uns so, wenn wir ungehorsam sind Gott gegenüber, dann heißt es nicht, dass er seine Kinder verwirft. Das heißt, er erzieht sie und das bedeutet extra Runden drehen. Und dann wird es für uns mühsam, so wie es fürs Volk mühsam wurde. Am besten, wir gehorchen ihm einfach. Ja, er kommt nämlich zu seinem Ziel, aber dann braucht es eben einige extra Runden. Dann ab Vers 5 kommt ja dieser historische Prolog bis Kapitel 4, 43, dieser erste Teil von Moses Predigt, da erinnert er Israel an ihre 40-jährige Wüstenwanderung und zeigt ihnen, schaut mal her, wie treu hat Gott euch versorgt. Ja, in der Wüste, wie gut ging es euch, aber wie wart ihr denn? 40 Jahre lang widerspenstig, trotz seiner Treue. Ja, ihr habt Gott nicht geglaubt. Habt gesagt, wir werden niemals da reinkommen. Aber was sagt dann Gott? Schaut mal, Vers 39 vom ersten Kapitel. Eure kleinen Kinder, von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden. Ja, deswegen sind sie nicht ins Land. Ja, dann werden ja unsere Kinder getötet. Von denen ihr sagtet, sie werden zur Beute werden. Und eure Söhne, die heute weder Gutes noch Böses kennen, sie sollen dort hineinkommen und ihnen werde ich es geben. Und sie sollen es in Besitz nehmen. Das hat Gott zu denen damals gesagt. Ihr meint, eure Kinder kommen nicht hinein? Ich werde sie hineinbringen. Euch werde ich nicht hineinbringen. Das hat er ihnen damals der ersten Generation gesagt. Aber eure Kinder, die werde ich hineinbringen. Ja, eure Sünde hält mich nicht davon ab, meine Verheißungen zu erfüllen. Das sagt er ihnen hier. Und daran erinnert Mose sie. In Kapitel 2 erinnert er sie dann an die Wüstenwanderung, wie das so war. und in Kapitel 3 dann an die ersten Siege, die sie hatten. Ja, jetzt so kurz vor dem Land, dass sie überhaupt rein konnten, mussten sie schon mal ein paar Könige besiegen, weil die sie nicht durchgelassen hätten. Und erinnert sie dran. Schaut mal, wie Gott euch da auch geholfen hat, in der Wüste, bei den Königen. Gibt ihnen so einen Rückblick. Und das ist auch für uns eine gute Sache, immer wieder so einen Rückblick zu halten. Schau dir Gottes Treue an, trotz deiner Untreue, deinem Versagen. Dann wirst du einmal nicht stolz und dann vertraust du vielleicht immer mehr in Gott. Halt immer mal wieder so einen Rückblick. Wie hat Gott dir schon geholfen? Kapitel 4, Vers 1 kommt dann so eine Schlussfolgerung. Weil Gott es alles getan hat, deswegen sagt er, und nun Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Ja, hört darauf. Die Schlussfolgerung ist, gehorcht. Gehorcht, weil Gott so gut zu euch war. Das, was ihr 40 Jahre nicht gemacht habt, das macht jetzt gehorcht. Und hier sagt er schon, die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre. Ja, es geht ganz viel um das Tun im 5. Buch Mose. Ja, hier geht es um die Anwendung. Wie soll jetzt das Volk Gottes als ein heiliges Volk leben? Und es ist nicht nur unter dem Gesetz Mose so. Es ist auch unter dem Gesetz Christi so. Das gilt auch uns. Ja? Dass Gott sagt, leb so und leb so nicht. Es geht auch ums Tun. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Ja? Man kann natürlich auch sagen, lehrt sie alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Ja? Jakobusbrief sagt ganz deutlich, eindeutig, bei wem das sich nicht im Leben zeigt, bei dem ist kein echter Glaube da. Aber der Unterschied ist, wir haben eine andere Grundlage. Das ist das Entscheidende. Der Geist wirkt in uns. Der Geist wirkt in uns. Und deswegen können wir ja auch viel mehr dieses heilige Leben führen, das Israel eigentlich führen sollte. Und guck mal in Kapitel 4, Vers 6, was er da sagt. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Also die anderen Völker, die werden das genauso hören, was Gott für gute Ordnungen gibt. Und wenn ihr danach lebt, dann werden die sagen, wow, das ist wirklich, das ist gut, das ist echt weise. Ja, Gott hat dadurch, wollte er Mission betreiben, dass Israel heilig lebt, sollten andere darauf aufmerksam werden und auch zu diesem Volk gehören wollen, weil dort Gerechtigkeit herrscht. Das Ziel Gottes war genauso die Mission. Und so hat er sie wirklich an ihre Grundlage erstmal erinnert in den ersten 4 Kapiteln. Und schließt dann, fasst es so zusammen in Vers 39 und 40, so erkennt denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, sonst keiner. Und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit deine Tage verlängert werden in dem Land, das der Herr dein Gott dir für immer gibt. Also hier diese Erinnerung, dieser Rückblick. Dann kommen wir ab Vers 44 zum Einblick. Ein Einblick in diesen Bund, den Gott jetzt schließt, nachdem er so gesagt hat, wie es zu diesem Bund kam. Und er legt hierin das Gesetz aus, in der Predigtform, nämlich den Bund Gottes, bis Kapitel 30, Vers 20. Aber erstmal bis Kapitel 26, Vers 19 haben wir hier die Bundesbestimmungen, nämlich diesen zweiten Teil von Moses Predigt. Da beschreibt uns Kapitel 5 bis 11, so die Grundlage des Bundes und auch des Gesetzes und beschreibt so allgemein so ein paar Dinge, die zum Gesetz gelten. Und dann ab Kapitel 12 bis 26 detaillierter. Ich gehe mal Vers Kapitel 5 bis Kapitel 11 ganz grob durch. In Kapitel 5 werden die 10 Gebote wiederholt und dann daraus Schlussfolgerungen gemacht und eben auch noch grundlegende Dinge zum Gesetz gesagt. Wie zum Beispiel, dass wir eben einen Mittler brauchen. Ja, das ist eine ganze Grundlage vom Gesetz. Du brauchst einen Mittler, du kannst nicht einfach so kommen zu Gott. Dann Kapitel 6 sagt, dass man als Gottes Volk Gott lieben soll und ihn allein verehren. Kapitel 7 und 8 ist die Aussage, lebe heilig, weil Gott dich liebt, obwohl du eigentlich nichts bist. Aber er liebt dich trotzdem, deswegen leb heilig. Guck mal in Kapitel 7, Vers 7. Sagt Gott, nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Jetzt warum? Warum hat sich Gott diesem Volk zugeneigt? Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Deswegen hat er sie erwählt, aus Liebe. Und deswegen sollten sie heilig leben. Kapitel 9 und 10 sagt dann, dass die Rettung nicht an dem Volk liegt, sondern dass sie an Gott liegt, an Gottes Treue. Kapitel 9, Vers 6. So erkenne denn, dass nicht wegen deiner Gerechtigkeit der Herr dein Gott dir dieses gute Land gibt, um es in Besitz zu nehmen. Denn ein halsstarriges Volk bist du. Also am Volk lag es absolut nicht, sondern an Gott, wenn er ihnen dieses Land gibt. Und dann noch Kapitel 11, beziehungsweise schon ab 10, Vers 12, sagt dann, dass man deswegen Gottes Gebot halten soll, weil sonst wird es auch einem nicht gut gehen. Da sagt er, ich lege euch vor, den Segen und den Fluch, halte es, sonst geht es dir nicht gut. Aber Gott liebt dich doch, deswegen tu es, lebe als ein heiliges Volk. Okay, schauen wir uns so ein paar Details in diesen Kapiteln an, bevor wir dann weitergehen. Zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 1. Da heißt es, dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Also jetzt folgen diese Bestimmungen. Was ist denn das Gebot? Was will Gott? Guck mal nur, was in Vers 4 und Vers 5 sagt. Was will er denn? Höre Israel. Ja, und ihr gehört genauso, wenn ihr in Christus seid, zum wahren Israel. Deswegen hört. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das Gebot, das Gott gibt. Nämlich, dass wir ihn lieben sollen, mit allem, was wir haben. Darauf laufen letztlich alle Gebote hinaus, dass wir Gott lieben. Deswegen zitiert Jesus auch genau diesen Vers als das oberste Gebot mit der Nächstenliebe zusammen. Darauf läuft alles hinaus. Ja, dieses höhere Israel, das hebräische Shema, Shema Israel. Und es bedeutet eigentlich nicht nur, ja, hör es mit deinen Ohren, sondern reagier auch darauf. Ja, das ist immer verbunden in der Bibel und bei diesem Volk. Ja, höre und reagiere darauf. Von dem her zu Deutsch heißt es einfach nur gehorche. Und dann heißt es, lieb Gott mit deinem Herzen, ja, mit deiner Seele, mit all deiner Kraft. Letztlich heißt es, liebe Gott mit deinen Entscheidungen, mit deinem Willen, mit deinen Gefühlen, einfach mit allem, was du hast. Letztlich, zu Deutsch können wir sagen, lieb Gott mit aller Hingabe. Das ist das Gebot, das Gott gegeben hat. Ja, und das ist auch deine und meine Bestimmung, wozu Gott uns gemacht hat. Nämlich, dass wir mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben, ihn lieben und uns ihm völlig im Gehorsam hingeben. Das ist das, was Gott von dir will. Deine Bestimmung. In Vers 6 und 7 heißt es dann, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst und so weiter. Er sagt, dieses Wort, das ist wichtig, deswegen hab's immer bei dir, hab's im Herzen, Ja, das heißt, wenn du irgendwo aufstehst, wenn du irgendwo hingehst, hab das immer bei dir. Das ist wichtig. Leb danach. Weil dann, nur dann kannst du es auch deinen Kindern richtig weitergeben. Hier hat dann die nächste Generation, nämlich die Generation von Josua, die hat darin völlig versagt. Weil ihre Kinder wiederum, die kannten dann Gottes Taten nicht mehr. Ja, so fängt das Buch Richter an. Sie haben die Taten Gottes vergessen. Weil sie genau das nicht gemacht haben. Sie haben Gottes Wort nicht im Herzen gehabt. Letztlich ging es ihnen nicht überall, was sie getan haben, um Gott. Sie haben nicht allein seine Ehre gesucht. Und deswegen haben sie es nicht weitergegeben an ihre Kinder. Das ist ja eine wichtige Sache, eine wichtige Aufgabe auch von Eltern. Dass es uns im Alltag in allem begleitet. Und dann gibt es genauso noch Vers 10 bis 12 eine Warnung. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von Gutem, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Vergiss Gott nicht, wenn du reich geworden bist, sagte er. Ja, jetzt kennen wir nur die Wüste. Vergiss nicht, wenn es dir besser geht. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiges Wort für uns heute, die wir alle sehr reich sind, ja, die wir Überfluss haben. Vergiss Gott darin nicht, wenn wir manchmal dann scheinbar vielleicht nicht so sehr auf ihn angewiesen sind wie arme Leute. Vergiss ihn nicht. Aber dann wird trotzdem immer wieder klar gemacht, in was für einem Bund man sich hier befindet. Schaut mal in Vers 25 noch von dem Kapitel. Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es befohlen hat. Ja, das wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir das tun. Es ist immer noch ein buntes Werken, was wir tun, woraus wir dann unsere Gerechtigkeit bekommen. Das macht Mose dann immer wieder deutlich. Es ist nicht der neue Bund. Dann will ich gleich noch in Kapitel 7 weitermachen. Die ersten drei Verse. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter, Girgasiter und so weiter, die stärker und größer sind als du, und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht deinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Hier wird gesagt, rotte alles aus, was dich zur Sünde verführen kann. Deswegen sollten sie ja diese sieben Völker sollten sie komplett ausrotten. Ein Bild für uns heute. Auch wenn wir nicht in einem Gottesstaat sind, wo wir jetzt quasi alle Gottlosen ausrotten sollen. Das nicht, aber wir sollen bei uns die Gottlosigkeit ausrotten. Das ist das, was er zu uns hier sagt. Ja, und das Ganze ist ein geistlicher Kampf. Ja, schaut mal in Vers 17 und 18. Da sagt er dann, wenn du in deinem Herzen sagst, diese Nationen sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Was sagt Gott dann? Vers 18. Fürchte dich nicht vor ihnen. Denk doch daran, was der Herr dein Gott dem Pharao und allen Ägyptern angetan hat. Ja, die Sünden, die Begierden, die sind viel zu groß für dich. Aber sie sind nicht größer wie Gott. Und er kann sie besiegen. Ja, er hat Ägypten besiegt. Er kann auch das besiegen. Er hat dich schon befreit aus der Sklaverei. Er kann dir auch hier helfen. Denk an Gottes Allmacht. Ja, was er schon getan hat. Immer wieder diesen Rückblick halten. Okay, schauen wir uns den nächsten, diesen zweiten Teil oder diese zweite Hälfte an von diesen Bundesbestimmungen, nämlich Kapitel 12 bis 26. Da geht es jetzt um ganz spezielle Situationen. Ich sage nochmal ganz grob, was es in den Kapiteln geht. Und zwar in Kapitel 12 bis Kapitel 16, Vers 17, da geht es um das Zeremonialgesetz. Ja, wie will Gott angebetet werden? Dann Kapitel 16, Vers 18 bis Kapitel 21, Vers 9, da geht es um das sogenannte Judizialgesetz, also um die Rechtsprechung. Und dann Kapitel 21, 10 bis 25, 16 geht es um das Moralgesetz. Also wie lebt man auch moralisch dann, wo es besonders um den Schutz geht von Schwächeren. Wie zum Beispiel geht es viel um den Schutz von Frauen. Und dann noch ab 25, 17, noch bis zum Ende von diesem Teil, nämlich 26, 19, sind noch so ein paar abschließende Bestimmungen, die vor allem dann den Einzug in das Land betreffen. Schauen wir uns auch hier wieder ein paar Dinge an aus dem ersten Teil, dem Zeremonialgesetz, so Kapitel 12 bis 16, wo ganz deutlich wird, du kannst Gott nicht anbeten, wie es dir einfach gerade zu Hirn kommt. Das geht nicht. Bete Gott so an, wie er es gesagt hat. Genau so. Ja, gleich in Vers 4, Kapitel 12 heißt es, den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren. Und dann wird gesagt, wie die Nationen ihn verehren. So dürft ihr das nicht. Ihr seid anders, es ist ein heiliges Volk. Vers 13 sagt dann, hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst. Ja, du kannst deine Brandopfer nicht irgendwo machen, sondern dort, wo es Gott dann gesagt hat. Es war schon später Jerusalem. Ja, und dann Kapitel 13, Vers 1. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Also mach es genau so, wie es Gott gesagt hat. Das wird in diesen Kapiteln ganz deutlich. Überleg dir nicht, wie du Gott anbeten willst, sondern mach es so, wie er es gesagt hat. Es ist gut, wenn wir es verstehen, warum er uns gewisse Dinge gesagt hat, dass wir sie so und so tun sollen. Aber selbst manchmal, wenn wir Dinge nicht verstehen, ist es besser so zu tun, wie es Gott gesagt hat, als dann denken, okay, dann ich überlege mal selber. Ich könnte ja Gott anbeten, indem ich das oder jenes mache. Nein, so wie es Gott gesagt hat. Und dazu gehört zum Beispiel, was dann Kapitel 13 sagt, wenn dich jemand verführt, es irgendwie anders zu machen, anderen Göttern zu dienen, Gott anders anzubeten, wie er es dir gesagt hat, dann soll der umgebracht werden. Das haben wir auf heute übertragen. Wenn dich dein Arm verführt, dann hau ihn ab. So hat es dann Jesus ausgedrückt. In Kapitel 14, Vers 22 bis 29, ich spare es mir jetzt aus, weil es ein bisschen längerer Abschnitt wäre, aber es ist sehr interessant. Hier wird uns zum ersten Mal so richtig der Zehnte erklärt, wie man damit genau umgehen kann. Ja, 3. Mose 27 sagt uns was vom Zehnten, aber hier wird uns erstmal richtig gesagt, wofür der ist. Nämlich einmal, er soll für die Leviten und für die Armen sein. Und er soll aber auch sein, dass man sich ein bisschen was aufhebt, um dann vor Gott zu kommen und sich vor Gott zu freuen. Ja, dass man das selber isst mit anderen zusammen und auch den Leviten und den Armen gibt und so weiter. Können wir speziell in Vers 26 anschauen, was man da sogar tun soll. Mehr sage ich mal noch nicht dazu. Einfach nur die Zeit bei Gott, die soll ein Fest sein. Ja, man soll sich an Gott freuen. Und das ist also der Tenor, was oft vorkommt in diesen Versen. Freu dich an Gott. So sollst du ihn anbeten, durch Freude. Nicht irgendwie traurig, kriesgrämig, oh, ich muss halt das oder jenes machen. Deswegen braucht man dieses neue Herz, sonst geht es nicht. Das neue Herz, das sich an Gott freut. Mit Freude es tun. Das ist das Zeremonialgesetz. Dann schauen wir uns kurz was an von dem Judizialgesetz ab Kapitel 16, wo es ums Recht geht, wie gerichtet werden soll und so weiter. Und da wird zum Beispiel auch was gesagt, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen, beziehungsweise was das auch ein bisschen mit dem Richten zu tun hat, dass wir einander nacheinander schauen sollen. Schaut mal in Kapitel 17, Vers 2, ab Vers 2. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr dein Gott dir gibt, jemand gefunden wird, ein Mann oder eine Frau, der das tut, was böse ist in den Augen des Herrn deines Gottes, indem er seinen Bund übertritt, sodass er geht und anderen Göttern dient und sich vor ihnen niederwirft, vor der Sonne, vor dem Mond und vor dem ganzen Heer des Himmels, was ich dir nicht befohlen habe, und es wird dir berichtet und du hörst es, was sollst du dann tun? Dann sollst du es genau untersuchen, ob es so ist und so weiter. Und dann sollst du Schritte einleiten. Also es wird hier was gesagt, dass wir aufeinander aufpassen sollen und auch Dinge von anderen beurteilen sollen. Ja, hat wirklich auch ein bisschen was damit zu tun, auch mit der ganzen Rechtsprechung. Ja, dass wir aufpassen sollen, dass andere nicht gegen das Recht handeln. Und dass wir dann nach Geschwistern schauen sollen. Jakobus 5 sagt, wenn wir das tun und jemanden von Sünde überführen, dann retten wir ihn vom Tod. Deswegen achte auf andere, ermahne. Immer in der richtigen Herzenshaltung, aber mach das. Dann Kapitel 17, ab Vers 14, redet dann von dem König, von dem Priester und von dem Prophet, ja, was die so tun sollen. Das sind all diese drei Ämter, die Christus dann in sich vereint. Die werden hier schon aufgezählt. Ich lese mal noch Kapitel 18, ab Vers 18, was dann Jesus sagt, was er ist. Ja, Mose sagt, einen Propheten oder Gott sagt zu Mose, einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das hat keiner von den Propheten behauptet, dass er ein Prophet ist wie Mose. Erst Jesus, der dann gesagt hat, Mose hat euch gesagt Folgendes, ich aber sage euch. Jesus ist der behauptet, dass er dieser ist, nämlich der wahre König, der wahre Priester und der wahre Prophet. Deswegen hör auf ihn, sonst fordert Gott Rechenschaft von dir. Er wird dann auch in Kapitel 19 prophezeit, nämlich in den Zufluchtsstätten, dass man Zuflucht beim Priester, bei unserem Priester Jesus Christus suchen soll. Kapitel 20 redet dann vom Krieg. Wie soll ein gerechter Krieg, wo es auch nach Recht geht, wie soll der geführt werden? Und es wird uns gesagt, das ist eine geistliche Angelegenheit. Ja? Und somit auch unser geistlicher Kampf. Es muss auf Gott ausgerichtet sein. Das sollen nämlich zuerst mal die Priester kommen und sollen zu dem Volk reden. Sollen sagen, hey, ihr tut es hier für Gott und von ihm und aus seiner Kraft. Und genauso müssen wir in unserem geistigen Kampf auf Gott ausgerichtet sein, dass wir darin auch bestehen können. Ab Kapitel 21, Vers 10, da geht es dann um das Moralgesetz, vor allem, dass Schwächeren ein Schutz geboten wird, wie zum Beispiel kriegsgefangenen Frauen, auch allgemein Frauen, da geht es dann um den Scheidebrief, dass dem Eigentum ein bestimmter Schutz zukommt, Bestrafte, dass man mit denen auch nicht irgendwie willkürlich umgehen kann. Also wo Gott einfach nach den Schwachen schaut und wo er aber auch sagt, wie wir ja, zu seiner Ehre leben sollen. Und es bedeutet auch, es soll bei uns nicht drunter und drüber gehen. Es soll nach einer Ordnung sein. Es soll hier kein Schweinestall sein. Sagt er wirklich fast wörtlich so. Ich lese uns mal Kapitel 23, Vers 14. Es sind so ganz einfache, banale Anweisungen, wo Gott dann sagt, und du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben. Ja, das heißt, die sollten jeder eine Schaufel haben. Und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzt, also wenn du mal musst aufs Klo, so sollst du ein Loch mit dieser Schaufel graben und deine Ausscheidung wieder zudecken. Warum? Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager. Gott will ein heiliges Volk. Er will keinen Zaustall. Er will ein heiliges Volk. Ja, Neues Testament sagt dann, ob ihr esst, ob ihr trinkt, oder um mit diesem Vers zu sagen, oder ob ihr auf dem Klo sitzt, tut alles zur Ehre Gottes. Tut es für einen heiligen Gott. Und dass wir das tun können, wird uns auch etwas gesagt, wieder vom Herrn Jesus in Kapitel 21, wird uns gesagt, auch wieder die Rechtsprechung, wenn ihr einen Menschen tötet, weil er Böses getan hat, und ihr hängt den an ein Holz, ja, ihr hängt den auf, dann wird gesagt in Vers 23, Kapitel 21, dann darf seine Leiche nicht über Nacht auf dem Holz bleiben, sondern sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Und genau das wurde Jesus für uns. Er wurde nämlich aufgehängt am Holz. Ja, sodass wir das Ganze hier nach der rechten Gesinnung leben können, wurde er für uns ein Fluch Gottes. Ja, Galater 3,13 zitiert dann deswegen diesen Vers, weil er das für uns geworden ist. Und nur so können wir dann als dieses heilige Volk leben, dass, und wenn es selbst so banale Dinge tut wie Essen und Trinken, es zu seiner Ehre tut. Nur weil er es für uns geworden ist. Also das sind die Bestimmungen, die Bundesbestimmungen, die Gott hatte im Bund mit seinem Volk. Dann, um so langsam zum Ende zu kommen, kommen wir zu Kapitel 27 und 28. Nach diesen Bestimmungen, nach diesem Vertrag, der gemacht wird, es ist ja ein zweiseitiger und doppelseitiger Bund, wo Israel was erfüllen muss und Gott dann gesagt hat, dann werde ich was erfüllen. Da wird uns dann der Segen und der Fluch dieses Bundes aufgezeigt. Und das ist der dritte Teil von Moses Predigt. Das gehört ja zu einem Vertrag auch dazu, was passiert, wenn man das einhält und was passiert, wenn man Vertragsbruch macht. Ja, wenn man es einhält, verspricht Gott Segen. Wenn man es bricht, verheißt er Fluch. Er warnt hier sehr deutlich. Ja. Es geht am Anfang um 12 Fluchworte und dann Kapitel 28 um viel, viel Fluch. Und das ist der Fluch, den Christus getroffen hat, was wir hier gelesen haben. Ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Dieser Fluch hier hat ihn getroffen. Wenn ihr wissen wollt, was er am Kreuz erleiden musste, für was er dort alles bezahlt hat, lest mal diese beiden Kapitel. Das ist er für dich geworden, für seine Kinder. Das ist der Vertragsbruch, Kapitel 29 und 30. Da geht es dann um die Bundeserneuerung. Und es ist der letzte, vierte Teil von Moses Predigt. Da wird jetzt dieser Bund erneuert. Ich lese uns Kapitel 28, Vers 69. Dies sind die Worte des Bundes, von dem der Herr dem Mose befohlen hatte, er solle ihn mit den Söhnen Israel im Land Moab schließen, neben dem Bund, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Also am Horeb, am Sinai, haben sie ja schon mal diesen Bund geschlossen und jetzt sollte er ihn aufgrund dieser Bestimmungen mit dieser zweiten Generation schließen. Aber wir haben ja schon gelesen, gell? Eigentlich können wir das nur durch die Wiedergeburt, Kapitel 30, Vers 6, dieses beschnittene Herz. Und wie dieses Herz beschnitten wird, das sagt er uns hier auch. Es werden immer wieder so kleine, schöne Perlen werden eingefügt, die man leicht überliest. Aber hier haben wir sogar eine schöne Auslegung vom Neuen Testament. Deswegen finden wir die dann auch. In Kapitel 30, Vers 11 bis 14 steht dann, wie bekommt man dieses neue Herz? Wie kann man das erfüllen? Ich lese uns Kapitel 30, 11 bis 14. Und dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und es ist dir nicht zu fern. Also er sagt, das Gebot, man kann danach leben. Ja, das ist nicht irgendwas völlig Utopisches. Es ist nur utopisch, wenn man eben dieses Herz noch nicht hat, dieses Neue. Also es ist nicht zu wunderbar für dich. Es ist nicht im Himmel, Vers 12, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres herüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Ganz nahe ist dieses Wort. Paulus legt uns das hier aus in Römer 10, Vers 6 bis 8 und sagt, hier wird gesagt, dieses Wort, und Christus ist das Wort. Das Wort ist nicht irgendwo fernab. Ja, es ist nicht irgendwo im Himmel, dass wir es erst runterholen müssen. Warum? Weil Christus, er kam schon vom Himmel. Und es ist auch nicht irgendwo tief im Meer oder weit hinterm Meer. Und er sagt, wie bei Christus, ja, nicht irgendwo, der im Tod ist, weil er ist von den Toten auferstanden, sondern dieses Wort ist da. Es ist lebendig. Es ist dir ganz, ganz nahe. Du hast es in jedem einzelnen dieser Gesetze, hast du dieses Wort, hast du von Christus gehört. Und mehr brauchst du nicht zur Wiedergeburt. Es würde uns ausreichen, ja, die ganze Tora würde uns ausreichen, um an Christus gläubig zu werden und wiedergeboren zu werden. Weil er das alles hier erfüllt hat und für uns gewirkt hat. Und deswegen ist uns das Wort nahe, wenn wir es in diesen einzelnen Geboten und Gesetzen hier entdecken, dieses Wort von Jesus Christus, dann ist es uns ganz, ganz nah. Auch damals schon den Israeliten, die noch nicht das Neue Testament hatten. Es war ihnen ganz, ganz nah, nämlich im Gesetz. Also bis hierher war der Einblick in diesen Bund mit den Bestimmungen und den Folgen. Ja, und es wird uns gezeigt, wer sind wir als Volk Gottes, als heiliges Volk Gottes, und was will Gott von uns? Und jetzt noch ganz kurz zum Schluss, der Ausblick, die letzten vier Kapitel. Vergiss nicht, wo du hingehst, sich das immer wieder klar zu machen, und was Gott für dich dort bereithält. Ja, in den ersten 13 Versen wird Josua als Nachfolger eingesetzt und gesagt, dass immer wieder das Gesetz gelesen werden soll, weil Josua, er sollte sie in das verheißene Land führen. Nicht Mose, der nämlich für das Gesetz als Repräsentant steht. Denn Gott wollte zeigen, dass man nicht durchs Gesetz in das verheißene Land kommt, sondern durch Josua, hebräisch Jeshua oder Jehoshua, so wie Jesus, Jeshua, das ist der gleiche Name. Durch ihn kommt man ins verheißene Land. Nicht durch das, dass man das Gesetz einhält. Aber trotzdem ist das Gesetz ein Zeugnis fürs Evangelium. Und deswegen soll es immer wieder gelesen werden. Alle 7 Jahre sollten sie das Gesetz ganz durchlesen. Hoffentlich kommt ihr wenigstens in 7 Jahren einmal durch die Bibel, was sie hier durchs Gesetz tun sollten. Dann haben wir das Lied Moses, ab Vers 14 bis Kapitel 32, 47. Gott lässt ein Lied aufschreiben als Zeuge gegen Israel. Warum? Schaut mal, 31, 16. Sagt Gott, dieses Volk wird sich aufmachen und den fremden Göttern des Landes, in das es kommt, in seiner Mitte nachhuren. Gott wusste das ja ganz genau, was passieren wird, dass sie in diesem Bund versagen werden. Und deswegen, ja, es ist deutlich, es braucht diesen neuen Bund. Ja, und deswegen gibt er dieses Lied, wo er ihnen genau das schon sagt, dass er quasi ein Zeuge, dass es ein Zeuge gegen sie ist. Vers 19. Und nun schreibt euch dieses Lied auf und lehrt es die Söhne Israels. Lege es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen gegen die Söhne Israel wird. Und da wird dann zum Beispiel schon gesagt, dass weil Israel untreu war, die Heiden kommen werden ins Volk. Kapitel 32, 21. Sie, also Israel, haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nicht-Gott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch ein Nicht-Volk, durch eine törichte Nation will ich sie kränken. Denn die meisten aus Israel haben nicht zum wahren Volk Gottes gehört. Das sagt er schon in Vers 5, wo er sagt, es sündigte gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Die meisten aus dem Volk waren nicht Gottes Kinder, haben nicht zum wahren Volk Gottes gehört. Aber die Heiden werden kommen, weil Israel versagt hat. Und deswegen achte auf dieses Wort, so schließt er dann seine letzte Mahnung ab. In diesem Lied, achte auf Gottes Wort, weil es ist dein Leben. Ja, Vers 47, nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Warum? Weil Christus steckt drin. Darin steckt das ewige Leben. Weil Christus darin steckt. Deswegen achte darauf. Und dann haben wir Moses Ende. Vor den Rest. Und das Buch endet so in Vers 10, dass gesagt wird, es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht mit allen Zeichen und Wundern. Bis dann Jesus kam. Dann stand ein größerer Prophet auf. Aber sonst stand niemand auf. Mose hat hier in Gesetzesform das Evangelium bringen dürfen, dass er direkt von Gott, von Angesicht zu Angesicht gehört hat. Bis Jesus kam und dann gesagt hat, ich aber sage euch Folgendes. Deswegen, wenn wir so die Themen uns ja, so zusammenfassen, um was geht es in diesem Buch? Das fünfte Buch Mose zeigt uns ganz deutlich, wer Gott ist. Es stellt uns, wie auch die anderen Bücher, stellt uns Gott vor. Nämlich, er ist der alleinige Gott, er ist ein mächtiger Gott, er ist ein liebender Gott, er ist ein zorniger Gott, er ist ein treuer Gott und so weiter. Und dann stellt es uns Menschen ihm gegenüber, am Beispiel von Israel, und zeigt, was für widerspenstige Versager wir sind, die wir diesen Bund absolut nicht halten können. Aber Gott sagt in diesem Buch über 250 Mal so einen ähnlichen Satz wie, ich bin Jahwe, dein Gott. Deswegen, Punkt, Punkt, Punkt. So leitet eigentlich ganz viele diese Gesetze ein. Ja, weil ich dein Gott bin, deswegen, heb so und so. Und aus diesem Grund, auch wenn wir Versager sind, soll es uns nicht als Ausrede dienen, sondern lass uns von ihm verändert werden, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wirklich nach seinem Willen leben. Denn er ist ein großer und mächtiger Gott, der uns da zu dieser Herrlichkeit führen will und zur Heiligung. Und er kommt zu seinem Ziel. Das macht dieses Buch deutlich. Deswegen widerstehe da nicht. Denn er ist Jahwe, dein Gott. Sein Wille ist es unter anderem, dass wir in das verheißene Land eingehen. Um dieses verheißene Land geht es so über 200 Mal in diesem Buch. Ja, das ist so das Ziel, ja, dieser Ausblick. Vergiss nicht, wo du hingehst. Ja, und deswegen, für uns ist es nicht das Land Israel, dass wir dorthin pilgern müssen, sondern die Ewigkeit. Das ist das Herrliche, was Gott für uns vorbereitet hat. Und deswegen, hab das vor Augen, die Ewigkeit, und richte dich darauf aus, dass das wirklich das Ziel deines Lebens ist. Wie kannst du das machen? Das Buch sagt uns, dass du das machen kannst, indem du nicht vergisst, ja, indem du immer wieder einen Rückblick hältst. Vergiss nicht, wo du herkommst und was Gott schon für dich getan hat. Ein gerechtfertigter Sünder. Kommst aus der Sünde, aus dem Tod. Und was er schon für dich getan hat, vergiss es nicht. Dann vergiss nicht, wer du als heiliges Volk Gottes bist und was Gott von dir will. Vergiss es nicht. Und zuletzt, vergiss nicht, wo du hingehen wirst und was Gott Herrliches für dich da bereithält. Vergiss es nicht. Von dem her, das fünfte Buch Mose ist fast die ersten vier Bücher Mose zusammen. Da können wir ein bisschen prüfen, haben wir das richtig verstanden? Ich sage mal so, wenn wir Christus darin gefunden haben, dann haben wir es meistens richtig verstanden, weil auf den verweist das Buch Deuteronomium immer wieder, um uns für das ewige Land, für das ewige Leben vorzubereiten. Dorthin kann man nur durch den neuen Bund kommen. deswegen durfte Mose als Gesetzgeber eben nicht rein. Genauso nicht der alte Mensch. Ja, das ist die alte Generation, die eben ausgestorben ist. Aber unser neuer Mensch, der Erneuerte, der auch geheiligt wird täglich, der darf hinein in die Freude unseres Herrn. Habt das vor Augen und dann lebt heilig, weil auch ihr in diesem Bund, oder nicht in diesem, sondern weil auch ihr im Bund mit Gott steht, im neuen Bund. Dann lebt heilig mit diesem Blick auf die Herrlichkeit. Amen.